Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziales. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Vorpolitisch Meets. Heute nochmal mit Armin Pfahl-Trobert. Ich hoffe, diesmal habe ich es korrekt ausgesprochen. Wir wollen einmal nachsitzen, denn wir haben im Nachgang festgestellt, dass wir zwei wichtige Themen in unserem letzten Gespräch nicht abgebildet haben. Und wir halten die für so wichtig, dass wir da nochmal kurz einsteigen wollen. Also, es ging um die Frage der Strategie, die dahinter steckt. Wir hatten darüber gesprochen, was wollen diese Leute? Jetzt ist die Frage, wie glauben Sie das zu erreichen, denn das sind ja jetzt nicht nur irgendwelche verschrobenen Schreiberlinge.
Genau. Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass es Intellektuelle sind. Vielleicht dazu die Anmerkung, ich bin mal auch kritisiert worden dafür, dass ich sie als Intellektuelle bezeichne, weil das so ein Begriff ist, den man mit einem humanistischen, rationalen Selbstverständnis verbindet. Also frei nach Emile Zola, mit dem dieser Begriff Intellektuelle auch entstanden ist. Das sind diese Personen nicht, aber ich benutze den Begriff als eine formale Bezeichnung für Publizisten mit einem theoretischen Anspruch in der Hinsicht. Also es ist nicht mit einer Aufwertung oder sowas verbunden. Also es geht hier um Intellektuelle, die auch politische Akteure sind. Und sie sehen sich als Teil von dem, was wir als Rechtsruck bezeichnen. Es gibt ja seit Mitte der 10er Jahre in unterschiedlichen Entwicklungsfeldern einen politischen Rechtsruck, zunächst mal in Form von Protestbewegungen wie Pegida oder Legida. Das ist heute vergessen, aber das war ja zeitweise so, dass es über 20.000 Personen allmontaglich auf der Straße präsent waren. Die AfD, muss man nicht großartig was zu sagen, sie ist in den Umfragen aktuell bei um die 20%, im Osten bei um die 30%. Und die Intellektuellen in diesem Milieu sind eben auch ein Teil dieses Rechtsrucks und wollen ihn befördern. Und welches Selbstverständnis haben sie? Sie wollen eine Kulturrevolution von rechts vorantreiben. Sie wollen Metapolitik betreiben. Sie wollen einen Kampf um die Köpfe führen. Das sind so Schlagworte, die in dem Zusammenhang aufkommen. Vielleicht kurz erläutert, was damit gemeint ist. Kulturrevolution von rechts. Da gibt es ein Buch von Alain de Benoist. Das ist der französische Begründer der dortigen neuen Rechten. Und der Untertitel dieses Buches hieß Antonio Gramsci und die Nouvelle Droite, Antonio Gramsci und die Neue Rechte. Und Antonio Gramsci ist der Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens gewesen. Und da ist man erstmal irritiert darüber, dass ein Vordenker der neuen Rechten sich auf einen italienischen Marxisten beruft. Dazu muss man verstehen, was Gramsci hier gemeint hat. Ja, er hat sich damals die Frage gestellt, warum hat es in Russland 1917 eine erfolgreiche Revolution gegeben? Warum hat es in Westeuropa nicht funktioniert? Und seine Antwort auf die Frage war, dass es in Russland einen Staat gab, der aber in der Gesellschaft nicht akzeptiert war, auch durch die militärischen Niederlagen während des Ersten Weltkrieges. Dass es keine gesellschaftliche Akzeptanz, ja, keine kulturelle Akzeptanz gab. Und er war der Auffassung, dass es demgegenüber in Westeuropa für die damaligen bürgerlichen politischen Ordnungen, so wie er das gesehen hat, sehr wohl eine gesellschaftliche Akzeptanz gab. Er sagte, man muss erstmal diese gesellschaftliche Akzeptanz aufbrechen, bevor man dann erfolgreich einen politischen Umsturz machen kann. Ja, und das geht nur, indem man die kulturelle Vorherrschaft des bürgerlichen Denkens, also die kulturelle Hegemonie, bricht. Zum Beispiel interessierte er sich dafür, was in Clubs, in Zeitungen, in Kirchen, in Gewerkschaften diskutiert wurde. Er hat sich sogar mit dem Kriminalroman beschäftigt, also inwieweit prägt ein Kriminalroman Alltagsbewusstsein und was kann man sozusagen machen, um das Alltagsbewusstsein in diesem Bereich von Literaturkonsum zu verändern. Und deswegen hat er die Idee einer Kulturrevolution von rechts aufgegriffen. Also Benoist hat es von rechts gemeint, Gramsci wollte es von links machen. So. Und das ist ein durchaus angemessener Gedanke, weil zur Französischen Revolution wäre es sicherlich nicht gekommen ohne die Ideen der Aufklärung, die so 50, 60 Jahre vorher Verbreitung fanden. Ohne Marx wäre es auch nicht zu einer russischen Revolution 1917 gekommen. So, also das ist eine Einsicht, die durchaus angemessen bei Gramsci war. Und Benoist hat es einfach nach rechts übertragen. So, ja. Und das haben auch die deutschen Anhänger der neuen Rechten so gemacht. Es war auch so ein bisschen schick, sich auf einen Marxisten da zu beziehen. Das irritiert auch die Linken, die kann man damit auch schön ärgern. Das sind so zusätzliche Motive für diese Vorstellung gewesen. Und seit den 70er Jahren kursiert eben in der europäischen neuen Rechten dieses Gedankengut, dass man über so einen Weg dann eben auch politische Veränderungen erreichen kann. Und das ist so gemeint. So, ja. Kubitschek sagt auch, dass wir, also das Institut für Staatspolitik und die Neue Rechte, bilden einen Rückraum oder ein Vorfeld für die AfD. Ja. Da gibt es durchaus auch eine Art Konfliktverhältnis zwischen der AfD als Partei und den Intellektuellen als Strömung. Wie die Einflüsse sind, kann man auch sehr einfach belegen, weil führende Funktionäre der AfD sind auch häufiger im Institut für Staatspolitik Gast gewesen. Ja, das gilt nicht nur für Björn Höcke, der eng verbandelt ist mit Götz Kubitschek, das gilt auch für AfD-Politiker, mit denen man das vielleicht nicht so spontan zutrauen würde, wie Alexander Gauland oder Alice Weidel, die auch häufiger Gast im Institut für Staatspolitik waren. Und da wird diese enge Verbindung auch deutlich. Übrigens auch Jörg Meuthen, der bekanntlicherweise aus der AfD ausgetreten ist, weil die ihm zu totalitär geworden sei, war dort häufiger zu Gast. Insofern zeigt es auch alles in Kombination miteinander gedacht, die entsprechenden Verbindungen auf. Es gab mal ein Interview mit einem AfD-Landtagsabgeordneten, Till Schneider mit Namen, der auch zu dem Höcke-Flügel zählt und auch eine sehr pro-Putin-russische Position vertritt. Der hat dann in die Kamera des MDR dann auch reingesagt, ja, wir nehmen das zur Kenntnis, was in Schnellroda gesagt wird. Ja. Die haben häufig vor 2, 3 Jahren das gedacht, was wir heute tun. Wir schreiben dort nicht ab, na, aber wir lassen uns dort anregen von dem, zu dem, was wir tun, indem wir die Debatten aus der neuen Rechten eben für uns wahrnehmen und das übertragen. Und genau in dieser Aussage wird auch die Bedeutung der neuen Rechten oder deren Funktion innerhalb des Rechtsrucks deutlich. Und das macht auch ihre Relevanz aus. So, ja. Was machen die konkret? Sie betreiben Begriffsbesetzung, ja, oder Begriffsumdeutungen. Ja. Sie sagen zum Beispiel, Demokratie als repräsentative Demokratie von Parteien ist eigentlich keine richtige Demokratie. Es müsste mehr so eine direkte Demokratie geben. Da geht es aber eher um dieses identitäre, homogene Demokratieverständnis, was letztendlich auch mit der Bejubelung eines charismatischen Anführers einhergehen kann. So, ja, dass man darauf abstellt, man verdammt die Menschenrechte, weil sie für den Universalismus stehen, den man ablehnt. Und sagt dann, Menschenrechte, das sei eine Ideologie für Interventionen der westlichen Demokratien in anderen Ländern und delegitimiert damit eben auch die Menschenrechte als Wert an sich. Und all das ist sozusagen Bestandteil auch der strategischen Vorgehensweise in der Hinsicht. Ne? Man sagt auch, wenn man die Veröffentlichungen dieser Leute genau liest, dass man nicht immer zu deutlich das sagt, was man eigentlich will. Ja, also auch Kubitschek hat von einer notwendigen Maskierung gesprochen und Weißmann hat von einer Mimikrie gesprochen. Ja, also dass man sich gemäßigter gibt, wie gesagt, als man wirklich ist, um eben breiter in die Öffentlichkeit hinein auch wirken zu können. Und das sind sozusagen strategische Gesichtspunkte, die für diese neue Rechte dann eben auch relevant ist. Und ja, was man noch gerne macht, ich hatte es schon mal erwähnt, ist das sogenannte Lernen von links, also das Kopieren von Strategien, Organisationsformen von links, weil man meint, dass die Linke einflussreich und politisch erfolgreich gewesen sei und dass man das einfach übernehmen kann. Ja? Das gilt übrigens auch für die Kapitalismuskritik. Ja? Also die neue Rechte wirft der Linken vor, dass sie sich nur noch um Identitätsfragen von Minderheiten kümmert und sich nicht mehr für Kapitalismuskritik interessiere und das sozusagen ein brachliegendes Politikfeld sei, was man eben aufgreife, um damit politische Propaganda im eigenen Sinne zu betreiben. Daran gibt es durchaus einen wahren Kern an dieser Deutung und entsprechend bedient man sich solcher Orientierungen in der Hinsicht. Es gibt zum Beispiel ein Buch von Benedikt Kaiser, das heißt Solidarischer Patriotismus, was sozusagen für eine Sozialstaatsoption gegen den Neoliberalismus agiert und sich dabei eben so eine Art Keynesianismus für rechts, aber nur für die ethnisch Deutschen vorstellt. So. Und wenn Sie dort in die Fußnoten reinschauen, in diesem Buch beruft er sich fast nur auf linke Autoren, weil man rechts dort wenig zu bieten hat. Das einzig originäre Rechte, was man dann da feststellen kann, ist, dass diese Wirtschaftspolitik eben für die ethnisch Deutschen sein soll und nicht für die migrations- oder migrantenstämmigen Menschen in diesem Land. Und das sind so viele wichtige strategische Optionen, die es da gibt, die man sich im Kopf behalten muss, um die Relevanz von deren Wirken einschätzen zu können.
Und genau, der Benedikt Kaiser, den hatten wir schon erwähnt. Dann, dass also sie sind ja nicht dumm, das ist ja das Ärgerliche. Sie sind nicht dumm. Wir hatten auch schon erwähnt, der Sellner rezipiert den Gene Sharp mit der ist ja der Vater der Farbrevolutionen, wenn man ihn so nennen möchte. Jetzt haben wir aber ja auch ganz klare Kontakte zwischen AfD und neuer Rechter. Nämlich einmal hatten wir auch schon gesagt, der Höcke hat sein Buch geschrieben, die zweimal im selben Fluss und das sind bei Antaios verlegt. Und jetzt ganz neu oder zumindest im letzten Jahr erschienen Politik von rechts von Maximilian Krah. Wer ist das und welche Funktion erfüllt der?
Vielleicht kleine Korrektur, sorry, das Höcke-Buch ist nicht beim Verlag Antaios erschienen, aber Höcke gehört natürlich tatsächlich auch zu denjenigen, die vom Institut für Staatspolitik maßgeblich beeinflusst wurden. Bernd Lucke, der Gründer der AfD, hat mal gesagt, dass Kubitschek maßgeblich auch Höcke beeinflusse und Kubitschek auch dadurch einen sehr großen Einfluss auf die AfD als Partei habe. Ja, das ist also tatsächlich so. Und Lucke ist so eine Art Kronzeuge, der dadurch auch die hohe Wirkmächtigkeit der neuen Rechten auf die AfD veranschaulicht. Zu Maximilian Krah, der hat wiederum tatsächlich sein Buch beim Verlag Antaios veröffentlicht, das ein studierter und promovierter Jurist, der eine Zeit lang auch bei der CDU gewesen ist und der dann in die AfD rübergewechselt ist. Der ist auch jemand, der die Ideologien der neuen Rechten bzw. der konservativen Revolution teilt. Wenn man in dieses Buch reinschaut von ihm, Politik von rechts, dann und danach fragt, welchen Denker er am häufigsten zitiert, ist es mit Abstand Carl Schmitt. Der kommt auch noch häufiger vor, als er namentlich erwähnt wird. Und das ist schon sehr vielsagend, dass ausgerechnet jemand, der eine wichtige Rolle gespielt hat bei der Delegitimierung der Weimarer Republik und bei der staatsrechtlichen Rechtfertigung der nationalsozialistischen Machtübernahme, ausgerechnet dann von einem solchen Politiker gehuldigt wird. Und ja, es gibt eine Stelle in diesem Buch, wo er nach den politischen Klassikern sich selbst fragt und er nennt dann drei. Und der erste ist Carl Schmitt, von dem solle man alles lesen. Der zweite ist dann überraschenderweise die Betrachtung eines Unpolitischen von Thomas Mann. Dazu muss man aber wissen, dass Thomas Mann zunächst mal auch ein Gegner der Republik war. Und dieses Buch Betrachtung eines Unpolitischen eine antirepublikanische Orientierung bei Mann hat. Aber Krah empfiehlt nur dieses Buch von Mann, nicht die späteren prorepublikanischen Veröffentlichungen von Mann, der ja bekanntlicherweise aus Nazi-Deutschland auch fliehen musste, weil er bekennender Gegner auch der nationalsozialistischen Herrschaft war. Und dann werden von Spengler der Untergang des Abendlandes in beiden Bänden empfohlen. Und das ist das Buch, worauf ich ja schon mal hingewiesen habe, das in seinem Schlussteil eben für eine caesaristische Herrschaft dann auch plädiert. Und da merkt man, wo diese Geschichtsphilosophie hinauslaufen soll. Und ja, ich bin ja auch zuständig als Hochschullehrer für politische Ideengeschichte. An solchen Aussagen sieht man, wie wichtig es ist, dass man eben auch Kenntnisse in der politischen Ideengeschichte hat. Man sieht eben, welch Geisteskind so jemand wie Kra ist und welche politischen Positionen daraus eben auch vertreten werden. Und das gilt für viele andere Politiker der AfD auch, dass sie eben von diesem Geist geprägt sind. Das gilt auch für den gesamten Komplex, wie gesagt, von Schnellroder vom Institut für Staatspolitik. Ich hatte ja schon erwähnt, wer dort alles zu Gast ist und wer sich von dort eben auch beeinflussen lässt. Und Kubitschek sagt auch mit einem gewissen Stolz von sich selbst, er und sein Umfeld hätten dazu beigetragen, dass in der Frühgeschichte der AfD eben diese Abgrenzung gegenüber den weit rechts stehenden Personen nicht umgesetzt wurde und dass Lucke mit seiner Strategie, diese Leute aus der Partei zu halten, gescheitert ist. Das rechnet sich Kubitschek selber als einen politischen Erfolg zu. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, da müsste man dann intern die Entwicklungen innerhalb der AfD kennen. Es hat ihm aber niemand auch so dezidiert widersprochen. Und es macht schon diesen hohen Einfluss deutlich, den übrigens auch Aussteiger aus der AfD und der bekannteste ist der erwähnte Lucke, dann eben auch entsprechend bestätigen. Und dadurch wird eben auch die Relevanz und Bedeutung dieser neuen Rechten für diese Partei deutlich. So, ja.
Genau, und der Maximilian Kra ist ja der Spitzenkandidat für die Europawahl, also ist auch nicht irgendwer, sondern
genau.
der hat schon eine Bedeutung, auch gesamtpolitisch für die Partei. Dann, genau, Vorfeld, also wir haben da jetzt ein komplettes Spektrum, ne? Also wir haben
genau.
Intellektuelle, wir haben eine Partei, wir haben ein Vorfeld. Also wie schätzen Sie jetzt die Gefährlichkeit ein?
Ja, also Gefährlichkeit der neuen Rechten besteht darin, dass sie der Partei als politischem Akteur dann eben auch ideologisches Futter gibt, dass sie denen ein intellektuelles Profil gibt und dass sie es dadurch schaffen, auch die soziale Zusammensetzung der Wählerschaft auszuweiten. Ja. Ich schreibe ja regelmäßig auch Analysen zur sozialen Zusammensetzung der AfD-Wähler. Und da fällt immer wieder auf im Bereich der formalen Bildung, dass die Mittelgebildeten die stärkste Wählergruppe für die AfD bilden, danach die geringer gebildeten. Und große Probleme hat man bei denen mit Hochschulreife. Da ist die AfD sehr schlecht aufgestellt. Und dieses intellektuelle Milieu vermag es vielleicht, attraktive Angebote auch zu präsentieren für diese höher gebildeten Wählergruppen, um auch auf der Flanke sozusagen Zustimmungen für die AfD zu mobilisieren. Da sehe ich das große Gefahrenpotenzial auch drin. Ne? Es gibt dort übrigens auch ein Konfliktverhältnis, weil die AfD hat den Vorteil, dass sie gute Jobs bieten kann. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten verdient nicht schlecht, um es mal so zu formulieren, während der Publizist für die Sezession nicht so viel verdient. Und insofern sind einige der Publizisten der Sezession auch in Richtung AfD abgewandert. Die schreiben zwar noch für die Sezession, aber müssen einen Teil ihrer Arbeitskraft eben auch für einen AfD-Bundestagsabgeordneten aufgeben. Das sieht man eben auch als ein bisschen als Konkurrenz an. Kubitschek hat auch Angst, diese Publizisten an die Partei zu verlieren. Ja. Gleichwohl besteht, wie Sie zu Recht gesagt haben, ein Rückraum oder ein Vorfeld, was eben auch entsprechend eingestelltes Personenpotenzial auffangen kann und dann für die AfD mobilisieren kann. Und da ist auch im Kern die Rolle der neuen Rechten drin zu sehen, ja, dass sie auf dieser Flanke geistige Vorfeldarbeit betreibt, um politische Mehrheiten mobilisieren zu können. Das ist sozusagen deren Kernaufgabe in diesem Gesamtwirkungsfeld eines Rechtsrucks. So, ja.
Vielen Dank für diese Erläuterung. Haben wir damit diesmal alles abgedeckt oder fehlt Ihnen noch was?
Ich denke, das war es dann auch. So, ja.
Dann vielen Dank, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.